Good News for You. Redaktionsgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redaktionsgeflüster, dem Podcast für ein besseres Leben. Hallo Gerda.
Hallo Chrissy, schön dich wieder zu sehen nach unserer langen Sommerpause.
Ja, freut mich auch total. Und Gerda, soll ich dir mal was sagen? Wir haben heute die 13. Folge.
Ja, 13
ist keine Angst?
Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, 13 ist ja für manche Menschen eine Unglückszahl und ja. In Japan zum Beispiel ist es eine Glückszahl. Also kann man sich jetzt aussuchen und ich wähle jetzt einfach mal die Glückszahl.
Okay, gut, dann mache ich das auch. Ich wollte eigentlich schon fast sagen, okay, es ist die 14. Folge, aber nein, es ist die 13. und wir freuen uns.
Genau.
Was haben wir denn heute dabei, Gerda? Was haben wir denn jetzt in diesem Monat, nachdem wir ja Sommerpause hatten, schon alles gemacht? Worüber haben wir berichtet?
Ja, also wir hatten einige Beiträge, die sich um das Thema Altern drehen, aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Da sprechen wir heute drüber, weil das ist ja Altwerden oder Altern tun wir ja alle. Also ja. Wir sind ja jetzt schon wieder älter als gleich zu Beginn der Sendung.
Stimmt. Genau. Eine Minute circa.
Genau, dann sprechen wir noch über eine ganz besondere Art von Work and Travel und wir sprechen über das Retten von Lebensmitteln.
Ganz genau.
Aber bevor wir loslegen, wie immer, Chrissy, was ist denn deine persönliche Good News?
Ja, ich habe heute schon eine Good News erfahren bzw. ausgemacht. Und zwar habe ich mich mit einer ganz, ganz lieben Freundin für morgen zum Abendessen verabredet. Die habe ich schon lange nicht gesehen und gerade heute Morgen haben wir ausgemacht, dass sie uns morgen besucht und wir zusammen essen.
Schön, toll. Ja. Könnt ihr wieder die alte Freundschaft wieder aufleben lassen.
Genau. Und was ist deine Good News?
Meine Good News ist Essen.
Und auch gut, ja.
Habe ich gestern den Apfelbaum abgeerntet. Und zwar steht der beim Elternhaus meines Mannes. Und der hat ganz, ganz viele tolle Äpfel uns geschenkt. Und ich habe versucht, daraus vegane Apfelmaultaschen zu machen. Kennst du das?
Oh, nee. Was sind denn Apfelmaultaschen?
Also Maultaschen sind ja diese Teigtaschen, die man füllt. Ja. Und in Bayern oder da, wo ich herkomme, aus der Oberpfalz, da kann man die auch süß füllen, also mit Zucker und Zimt und Äpfeln eben.
Lecker.
Und dann wird das in so einer Sahnesoße gekocht.
Wow.
Genau, und das beinhaltet natürlich sonst immer Butter und Eier und Sahne. Mhm. Und ich habe es aber wirklich geschafft, die ganz lecker zu machen. Die haben fast so geschmeckt wie bei meiner Oma.
Echt?
Und vegan. Und boah, da bin ich lecker. Total stolz drauf. Und genau, das ist meine persönliche Good News.
Ah, jetzt bin ich ja fast ein bisschen traurig, dass du keine von diesen Taschen dabei hast. Du hast nämlich, das muss ich gleich erwähnen, Äpfel mitgebracht. Ich habe hier gerade schon einen leckeren gegessen. War der von dem Baum?
Genau.
Über diese Maultaschen hätte ich mich auch gefreut. Vielleicht beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Aber die muss man ganz warm essen. Das ist ein bisschen schwierig, dann die hierher zu bringen. Ja,
dann komme ich mal zu dir.
Ja.
Kein Problem. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Beitrag, über den wir sprechen. Und zwar geht's da ums Woofen. Woofen? Woofen? Was ist das, Gerda?
Also ich buchstabiere es mal für alle, die den Beitrag nicht gelesen haben und uns nur hören. Das Woofen schreibt man W-W-O-O-F. Und zwar ist das ein englischer Begriff und der steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms.
Also übersetzt weltweite Möglichkeiten auf Biobauernhöfen.
Genau.
Was heißt das jetzt konkret?
Das heißt konkret, es ist eine Plattform, die wurde 1971 gegründet und zwar ist es das erste weltweite Bildungs- und Kulturaustauschprogramm. Mhm. Die Idee war, dass sich Menschen, die auf Biohöfen arbeiten und leben oder die betreiben,
ja,
dass die sich Freiwillige dazu holen, die das gerne mal ausprobieren würden, da zu leben und zu arbeiten.
Also so ähnlich wie Work and Travel?
Genau, aber es bezieht sich immer eben auf die Landwirtschaft, also auf Biohöfe, das ist ganz wichtig, und auf die Arbeit, genau, die man halt auf einem Biohof macht. Work and Travel kannst ja in der Gastronomie und im Tourismus und überall machen, genau. Und das ist eben eine spezielle Form davon.
Ja, und der Beitrag wurde ja von einem ganz besonderen Gastautor geschrieben. Deinem Sohn, Cosimo?
Also ich habe ihn interviewt, genau.
Beziehungsweise, ja, du hast
ihn interviewt. Genau, ich habe ihn interviewt, weil das einfach so toll war, was er mir da erzählt hat, dass ich mir gedacht habe, das passt wunderbar in unser Portal und dann habe ich ihn dazu interviewt, genau.
Dann erzähl doch mal ein bisschen, was hat er so erlebt? Was waren seine Erkenntnisse von seiner Reise? Wo war er erstmal? Bring uns doch mal auf den Stand. Wo war er?
Genau, er war in Spanien. Er wollte sein Spanisch aufbessern. Mhm. Er hat kurz vorher erst einen Sprachkurs gemacht und anhängend an den Sprachkurs hat er sich gedacht, genau, ich bleibe noch länger in Spanien. Mhm. Und WUFE, zum einen ist es so, dass du da kostenlos übernachten kannst. Mhm. Also der Deal ist eben, du arbeitest eine bestimmte Anzahl von Stunden jeden Tag, mhm, und dafür bekommst du ein Bett und warmes Essen. Mhm. Genau. Und lernst dabei die Kultur kennen. Also es geht dann wirklich auch darum, dass die Menschen zusammen kochen, essen, Zeit verbringen und der Gast vom Gast geben, denn jetzt nicht nur Kost und Logis, ja, bekommt, sondern einfach auch diese ganze Kultur mitvermittelt bekommt.
Also auch so eine gemeinsame Erfahrung, Kulturaustausch, genau.
Genau, Kulturaustausch, mhm, genau. Und ihm war es wichtig, dass er sich einen Hof raussucht, der keine Tierhaltung hat, mhm, die veganes Essen kochen, mhm, und die genau Gemüse anbauen und Obst.
Mhm. Wo,
genau,
war er denn?
Er war in der Nähe von Lyon, das liegt am Jakobsweg. Mhm. Und da, glaube ich, war er total begeistert, weil er irgendwie gesagt hat, dieser Spirit irgendwie von diesen Pilgern, den spürt man da überall. Mhm.
Und was waren dann so seine Erfahrungen? War er alleine dort auf dem Hof oder waren da auch noch andere? Und wie lange hat er das gemacht?
Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich glaube, der war ein paar Wochen, genau, ein paar Wochen, also, okay, jetzt nicht ein halbes Jahr, mhm, sondern genau einen begrenzten Zeitraum. Am Anfang war er tatsächlich noch alleine mit seiner Gastgeberin und nach kamen dann mehr Wufer dazu. Mhm. Die waren kunterbunt gemischt, da waren, glaube ich, ganz junge Studenten dabei und dann war aber auch, ich glaube, ein älterer Wufer, der einfach mal Alternative zum Urlaub machen gesucht hat. Mhm. Und die haben gemeinsam, glaube ich, zum Teil ein Seminarhaus renoviert, weil seine Gastgeberin ihre Organic Farm Kenntnisse eben bei Workshops auch weitergibt. Und ansonsten haben sie eben draußen auf dem Feld gearbeitet und gepflanzt, was man halt auf einer Farm so macht.
Und würde er diese Erfahrung empfehlen, dass man das machen soll? Ist das eine Empfehlung von ihm? Und
ja,
wenn ja, für wen?
Also es war eine totale Empfehlung. Also zum einen eben, um das Land und die Leute und die Sprache kennenzulernen. Wenn man jetzt ins Ausland geht, natürlich kann man das auch in seinem eigenen Land machen. Diese WUFE-Plattformen sind so gestaltet, dass es für jedes Land eine eigene Plattform gibt. Mhm. Und du meldest dich an mit einem ganz geringen Beitrag. Aber du kannst dann immer nur in diesem Land WUFEn. Und wenn du ins nächstes Land gehst, brauchst du die nächste Plattform. Also das ist so ein bisschen begrenzt.
Ja.
Und machen kann das wirklich jeder. Also ich glaube, wenn man minderjährig ist, braucht man natürlich die Einverständniserklärung, mhm, der Eltern. Und ansonsten jeder, der Lust hat, der offen ist, mhm, der andere Menschen gerne kennenlernt und auch die Lebensweise dieser Menschen, der sollte das oder kann das ausprobieren. Wichtig ist aber, dass man sich wirklich vorher auf der Plattform, auf der Webseite die Interessen seiner Gastgeber oder Gastgebenden, mhm, anschaut.
Ja.
Weil wenn ich jetzt eben vegan esse und die haben dann Kuhhaltung oder irgendwas, dann passt das nicht. Also da muss man sich einfach wirklich diese ganzen Voraussetzungen einfach gut anschauen.
Mhm. Ja, also wer sich jetzt dafür interessiert, kann gerne bei uns in die Shownotes schauen. Da werden wir auf jeden Fall den Link reintun zum Beitrag und dann natürlich auch zu der Plattform. Noch meine letzte Frage. Hast du jetzt mal drüber nachgedacht, das zu machen? Oder hast du schon genug mit deinem eigenen Garten zu tun?
Ja, nachdem ich jetzt das ganze Wochenende Äpfel geerntet habe, so viel Landwirtschaft haben wir dann in ein Hochbeet und Äpfel. Mhm. Aber ich glaube, mir reicht das. Ich muss jetzt nicht woanders noch hin. Wenn, dann glaube ich, fahre ich dann lieber wirklich zum Urlaub machen.
Ja, genau. Da kannst du dann den Cosimo besuchen. Ja, um die Welt reisen, fremde Kulturen und Menschen kennenlernen, das sind Erfahrungen, die, glaube ich, unvergesslich bleiben. Also da macht man ja wirklich auch wahrscheinlich eine große Veränderung durch. Und der Gast, den Isolde diesen Monat interviewt hat bei uns auf dem Portal, ist auch so ein ganz besonderer Mensch, der auch eine sehr, sehr bewegte Lebensgeschichte schon hat und viel durch die Welt gereist ist. Und weil dieses Thema Isolde auch sehr, ja, bewegt hat und weil sie gerne, ja, diesen Menschen auch unterstützen möchte in dem, was er tut, haben wir Isolde heute eingeladen zum Podcast. Hallo,
hallo
Isolde.
Hallo.
Und sie darf ganz selbst davon erzählen, wie es war, mit Raphael Fellmer zu sprechen. Raphael ist ein junger Mann, der hat einen Online-Handel für gerettete Lebensmittel aufgebaut, Surplus. Und das Konzept des Food-Sharings ins Leben gerufen. Yeah. Isolde, erzähl doch mal ein bisschen von Raphael und von seinem
Tun. Und er hat bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich ihn interviewt habe, da war er gerade in Frankreich bei seinem Freund. Und mit diesem Freund war er vor vielen Jahren unterwegs. Er erzählte mir, er ist in Mexiko eingeladen gewesen auf eine Hochzeit und hat sich überlegt, wie komme ich da hin. Er hat sich auch über den ökologischen Fußabdruck Gedanken gemacht mit dem Fliegen und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, naja, stoppen geht per Auto, warum sollte es nicht auch per Schiff gehen? Mhm. Und die sind dann echt rüber gestoppt.
Nach Mexiko?
Nach Mexiko. Okay. Also irgendwie über den Atlantik. Ja, wie gesagt, also Wahnsinn. Er ist, ihm fällt was ein und er macht es dann einfach. Und er hat damals zu dieser Zeit 5,5 Jahre ohne Geld gelebt.
Wow.
Also ich habe ihm schon gesagt, da möchte ich ihn nochmal extra dazu befragen und interviewen, weil ich das faszinierend finde. Und er sagt, er ist seine Erfahrung aus dieser Zeit und die prägt ihn bis heute. Er ist überwiegend nur auf liebe, nette, hilfsbereite Menschen gestoßen. Die zieht er offensichtlich auch an. Und er sagt, wir brauchen nicht so viel, um glücklich zu sein. Und er hat eine ganz tolle Frau, die ihn bei allem unterstützt und die einfach fest an ihn glaubt. Aber 5,5 Jahre ohne Geld?
Wahnsinn.
Cool, oder?
Das, irgendwie. Ja, das kann man sich nicht vorstellen.
Es hört sich aber auch irgendwie befreiend an.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Naja, und er hat ja auch eine sehr ökologische Ader, deswegen hat er natürlich auch diesen Plan gefasst. Und hat ja dieses Foodsharing ins Leben gerufen. Also im Prinzip Lebensmittel, die noch gut sind, die aber weggeworfen werden würden, von Supermärkten zu retten.
Ja, also er hat ja so angefangen mit Dingen, die man eigentlich laut Gesetz nicht machen darf.
Mhm. Ja.
Wenn jemand Lebensmittel wegschmeißt, das habe ich auch schon mal von einem Menschen ohne Obdach aus Berlin gehört, dann darfst du nicht einfach das Essen aus dem Abfalleimer wieder rausnehmen, denn das ist Diebstahl. Es ist so absurd. Es ist wirklich absurd. Und er ist halt nachts dann da bei den Lebensmittelmärkten bei einigen rumgeturnt und hat die Lebensmittel aus den Tonnen gerettet.
Ja, was auch heutzutage ja noch einige machen und was immer noch nicht erlaubt ist, glaube ich.
Nein, es ist nicht erlaubt. Aber irgendwann hat er einfach gemerkt, es gibt so viele Menschen, die auch Lebensmittel retten wollen, aber sie wollen es nicht in der Nacht machen, sie wollen es nicht illegal machen. Und er hat dann Kontakt aufgenommen zu Lebensmittelgeschäften per Mail. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie haben die reagiert? Mhm. Die haben gesagt, wir haben sowas nicht und das, was wir übrig haben, geben wir an die Tafeln. Aber er hatte ja das Gegenteil gesehen. Mhm. Er wusste ja, was die in ihren Tonnen drin haben. Und es gab einen Mann, der inzwischen eine große, also große Kette an Bioläden hat, der selber immer Lebensmittel gerettet hat. Und der hat gesagt, okay, Raphael, bei einem Laden kannst du bei mir anfangen. Und irgendwie gibt's mal den Start und es entstand in Berlin eine Bewegung, Foodsharing, die es inzwischen in allen Dachländern gibt, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da sind inzwischen 600.000 Menschen engagiert, um Lebensmittel zu retten. Und das finde ich schon beachtlich. Es wird auch so unglaublich viel weggeschmissen. Das ist, ich habe die Zahlen gar nicht mehr im Kopf. Die sind einfach nur noch absurd. Und gleichzeitig, und so, da kam er eben drauf, gibt es so viele Menschen, die weltweit hungern. Mhm. Und es muss doch irgendwie zusammengehen. Und deswegen ist so sein Motto, Zero Waste for Zero Hunger. Also es ist irre, was ihm alles einfällt.
Ich glaube, ich habe die Zahlen sogar da, Isolde. Er hat gesagt, es gibt auf der Welt 800 Millionen hungernde Menschen. Mit den weggeworfenen Lebensmitteln könnte man die dreimal
ernähren. Genau.
Das sind wahnsinnige Zahlen, wenn man sich das mal vor Augen führt.
Ja.
Und einfach eine super Idee von ihm. Also seine Idee war dann, nachdem er Foodsharing gemacht hat, so wie ich das verstanden habe, hat er dann irgendwann die Idee zu seinem Online-Handel gehabt, Surplus.
Erst hat er angefangen, Lebensmittelgeschäfte vor Ort zu gründen, in Berlin. Und da konnte man einkaufen.
Ah ja.
Dann aber kam Corona und die Geschäfte ließen sich nicht mehr aufrechterhalten. Und so kam er mit Corona auf die Idee, das Ganze online zu verlagern. Und das lief auch ziemlich gut, weil während Corona hatten die Leute Zeit nachzudenken und es war natürlich auch easy dann, die Abokisten zu bestellen. Und das konnte man sich halt zusammenstellen, ob vegan, vegetarisch. Ja, und dann hast du deine Abokiste bekommen. Mit Produkten, die, wenn du sie so im normalen Laden kaufst, viel, viel teurer sind und da sind sie eben günstiger. Ich hatte die selber mal eine Zeit lang, mhm, diese Abo-Box. Jetzt nicht mehr, weil ja, du brauchst einfach auch eine entsprechend große Familie. Und das war interessant, was da an Produkten alles drin ist. Also manche waren abgelaufen, aber da waren immer genaue Erklärungen dabei, warum diese Lebensmittel noch gut sind. Und mhm, das stimmt. Und es waren viele dabei, die bald ablaufen und die die großen Hersteller dann auch einfach weitergeben, mhm, wollten. Und dann kommst du manchmal an Sachen, da stehst du davor und denkst dir, okay, jetzt google ich erstmal, was ich da überhaupt in der Packung habe. Was kann man ich damit anfangen, anstellen? Ja. Ja, genau. Also es ist immer irgendwie auch so ein kleines Abenteuer, so eine Box.
Ja, also es ist quasi für Leute, die einerseits natürlich bewusst, umweltbewusst leben wollen, aber mhm, die auch ein gewisses Maß an Neugier haben und was Neues,
genau,
erfahren wollen. Ja, super. Aber es ist ja nicht alles nur rosig gewesen an der, nee, Geschichte. Es hat sehr viel Kraft und Mühe gekostet, den Raphael das alles aufzubauen. Er hat viele Investoren an Land gezogen.
Ja.
Und dann ist er letztes Jahr aber insolvent gegangen.
Ja, er musste Anfang dieses Jahres musste er Insolvenz anmelden, weil nach Corona sind sehr viele Menschen wieder zu ihren üblichen Einkaufsgewohnheiten zurückgekehrt und er konnte es nicht mehr finanzieren. Die Firma war auch sehr schnell gewachsen mit vielen, mhm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Logistik und also, mhm, ja, und dann hat es einen riesen Rums gemacht. Und als ich ihn gesprochen habe, du hast gemerkt, es hat ihm unendlich leid getan und ihm in der Seele wehgetan, dass er hat gesagt, er war nur noch in einem Hamsterrad. Er wollte es allen recht machen, allen Investoren, Investorinnen, Kunden, Kundinnen. Und irgendwann konnte er nicht mehr. Und dann musste er einfach einfach sagen, es geht nicht mehr. Mir fehlt eine bestimmte Summe, um das zu retten. Und dann kam die Wiederauferstehung.
Genau, es ist ja auch eine Good News am Ende.
Es ist eine Good News am Ende, denn womit er nicht gerechnet hatte, er sagte, weit über 90% haben ihm dann geschrieben und haben gesagt, Raphael, du musst weitermachen, wir glauben an dich. Wenn nicht du, wer dann? Und von den Bestandsleuten, die investiert haben, sind wieder einige jetzt dabei, die ihn erneut unterstützen. Natürlich hat er umstrukturieren müssen, er musste viele Leute entlassen, mhm, es nochmal anders aufsetzen. Er hat jetzt einen Kompagnon, der sehr erfahren ist im Onlinehandel, mhm, seit über 10 Jahren, der alles ohne Investment, ohne Fremdinvestment, mhm, geschafft hat. Also der sich da echt auskennt. Und sie haben sich die Aufgaben besser aufteilen können. Und der Raphael kann sich mehr wieder auf das konzentrieren, was er am besten kann. Er ist wirklich ein Botschafter so für dieses, hey Leute, lasst uns den Hunger in der Welt besiegen. Also sein Unternehmen hat ja auch immer wieder Schulmahlzeiten in Burundi unterstützt und das machen sie jetzt wieder. Sie fangen, mhm, damit wieder an. Also alles, was irgendwo dann auch an Gewinn da ist, dass das wieder für Kinder in Ländern, die sehr arm sind, zur Verfügung steht, damit die Kids in die Schule gehen, was zu essen haben. Und das ist natürlich toll, weil eine Schulmahlzeit, da wissen die Eltern, mein Kind ist versorgt, ja, dann geht's auch in die Schule und hat die Bildung gleich mit dazu. Eigentlich genial.
Ja, und das Konzept ist ja auch genial. Also für, mhm, mich ist das ja wirklich eine Win-Win-Situation, weil, ja, die Leute, die das kaufen, die bekommen einerseits Produkte für viel, viel weniger Geld. Ja. Klar, die laufen bald ab, aber egal, dann konsumiere ich sie eben. Und, ja, gleichzeitig tun sie mit diesem Beitrag ja auch was Gutes. Und damit, ja, wird ja auch woanders in der Welt Gutes getan.
Genau, weil gleichzeitig wird dann ein bestimmter Anteil in diese Schulmahlzeiten investiert. Mhm. Und was man auch noch lernt, Reis oder Mehl oder Nudeln, die halten so viel, ja, länger, ja, als man meint. Also, ja.
Okay, also eigentlich ist es eine Empfehlung an alle, das da mal auszuprobieren, ja,
ja.
Weil, also es gibt diese, wie du gesagt hast, diese Abo-Boxen, da kriegt man, ja, monatlich eine Kiste zugeschickt mit verschiedenen, mhm, Sachen, die da drin sind. Aber man kann auch ganz gezielt einzelne Sachen kaufen,
ja,
ne? Auf,
genau,
der Plattform.
Ja, genau.
Da gibt's, keine Ahnung, normale Lebensmittel, Nudeln, Reis und so weiter.
Öl.
Aber auch Kosmetik, ja, habe ich jetzt gesehen.
Das ist neu, ja.
Ja, super. Genau. Also für Leute, die schon immer mal sich tolle Bio-Kosmetik kaufen wollten, aber nie den
die
Geld,
ist ja
das
teuer.
Geld dafür hatten.
Die ist ja, ja, auch teuer, ne?
Mhm. Können da gerne mal vorbeischauen auf Sirplus. Ja, danke Isolde.
Sehr
für
gerne.
Deine ganzen Infos zu Raphael Fellmer. Sehr, sehr spannend, was der macht. Und,
ja, und man kann ihm auf den Social-Media-Kanälen folgen. Da erfährst du immer, was er gerade treibt, was er wieder für eine Idee hat, was er wieder für ein Lebensmittel entdeckt,
ja,
hat. Also er ist auch sehr unterhaltsam. Und man darf nicht vergessen, der war auch schon überall. Der, ja, war bei Markus Lanz, der war in der Höhle der Löwen. Also er begeistert die Leute.
Ja.
Und das ist wirklich eine Eigenschaft. Er hat Charisma und mich freut sehr, dass er als Pionier und als Pionier haut's dich einfach mal auf die Nase, dass er wieder aufgestanden
das
ist.
Das sind so Sachen, die muss man wahrscheinlich einfach
und sich, ja,
erleben und dann macht sich man einfach weiter. Ja.
Und sich vom Scheitern nicht in die Knie hat zwingen lassen. Toll.
Chris, jetzt sind wir schon wieder, ich weiß nicht, 20 Minuten älter als zu Beginn der Sendung.
Gerda, du machst mich fertig.
Aber ich muss dir sagen, Christi, du machst etwas ganz richtig.
Was denn?
Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du dich morgen mit deiner Freundin treffen möchtest.
Ja,
genau.
Richtig.
Und zwar habe ich ein Buch gelesen zum Thema Altern.
Mhm.
Und der Autor, ein Koreaner, ein fast 90-jähriger Koreaner, hat darin als ein Mittel, wie man gut altert oder gut alt wird, auch genannt, dass man gegen die Einsamkeit kämpft. Die Einsamkeit ist der größte Feind eines glücklichen Lebens.
Oh.
Und das einfachste Mittel, dagegen anzukämpfen, ist Zeit mit seinen Freunden zu verbringen.
Mhm.
Das heißt, das machst du jetzt.
Ja.
Genau. Und
super.
Er hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass er das immer wieder aufgeschoben hat. Er war lange Zeit in der Forschung an der Uni tätig und hatte viele Kollegen. Und je älter er wurde, desto weniger hat er die natürlich gesehen. Und dann hat er sich immer gedacht, ja, den schreibe ich morgen an oder übermorgen oder nächste Woche oder in einem halben Jahr und hat das immer wieder rausgeschoben. Und irgendwann hat er dann eben davon erfahren, dass dieser Kollege verstorben war.
Oh
und es war keine
Gott.
Möglichkeit mehr. Naja, wenn man alt wird.
Dann stirbt man irgendwann.
Genau. Also das heißt, er plädiert dafür, einfach die Zeit zu nutzen und die Menschen zu treffen.
Ja, super. Also da, danke, ich freue mich sehr, weil ich bin eigentlich auch jemand, der sowas immer gerne aufschiebt und auch dieses, du kannst dir nicht vorstellen, wie lang die Liste ist von Leuten, die ich mal anrufen sollte und möchte und will und trotzdem schaffe ich es nicht, weil der Alltag dazwischen kommt.
Und er würde dir jetzt sagen, tu es jetzt.
Ja, tu es jetzt. Okay, warte, ich mach's schon. Nein. Lass uns über dieses Buch reden, Gerda.
Ja.
Das Buch heißt, ich lese jetzt den Titel vor, weil der ist sehr lang. Wenn du schon 100 wirst, kannst du genauso gut auch glücklich sein.
Genau, ums Glücklichsein geht's.
Toll,
stark, ja.
Ja, und von dem Koreaner. Also es gibt ja da diese Insel in Okinawa, das ist die Insel der 100-Jährigen.
Mhm.
Da werden die Leute alle so alt. Was ist deren Geheimnis? Und was sagt er? Was ist das Geheimnis des lange Lebens?
Also er kommt ja aus Korea. Er ist Psychologe. Sein Name ist Ree Kun Ho. Er ist, wie gesagt, knapp 90.
Mhm.
Und er hat sich eben, je älter er wurde, desto mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Was mache ich denn am Ende meines Lebens? Natürlich hat er gemerkt, er verliert an Status, wenn er zu einer Konferenz eingeladen wird. Dann wird er im gemütlichen Teil danach jetzt nicht mehr unbedingt als der Ehrengast gesehen, sondern eigentlich sind alle froh, wenn er geht, weil er eben schon so alt und gebrechlich ist. Oh. Und das macht natürlich was mit ihm. Und dann hat er sich überlegt, okay, wie gehe ich dann damit um und wie nutze ich denn die Zeit und was kann ich noch alles rausziehen? Und dann hat er zum Beispiel gesagt, okay, nimm das an, auch wenn du körperliche Gebrechen hast, vertusch das nicht, sondern setz dich damit auseinander. Also er hat zum Beispiel seine Sehkraft verloren. Mhm. Er sieht nur noch auf einem Auge wirklich gut und er kann ganz schlecht mit dem Computer noch umgehen. Dann hat er sich überlegt, okay, was mache ich dann? Hat eine seiner Enkelinnen gefragt, ob die für ihn tippen würde. Und so hat er dann, ich glaube sogar dieses Buch in Zusammenarbeit mit seiner Enkelin gemacht.
Ja, wow.
Also er hatte dann die Zeit mit ihr dann auch natürlich noch genutzt, um einfach sie zu treffen, und mit ihr Zeit zu verbringen und gleichzeitig ist dieses Buch entstanden.
Wow. Also Defizite, die man dann ja hat, natürlich mit dem Alter, Älterwerden kommen immer mehr körperliche Defizite oder auch geistige dazu, dass man da sozusagen einfach kreativ damit umgeht und mit dieser neuen Situation irgendwas schafft, was dann letztlich einen irgendwie zufrieden macht, glücklich macht. Kannst
genau.
Genauso gut glücklich sein.
Genau.
Ja, spannend.
Und das einfach annehmen, diese Veränderung, also das ist ja nicht nur so, dass man viele Sachen verliert, sondern je älter man wird, desto mehr Weisheit hat man.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, würde ich noch gerne nochmal 20 sein und die Fehler von damals nochmal wiederholen, eigentlich will das auch keiner. Also das dann auch zu wertzuschätzen, was man alles für Lebenserfahrungen gesammelt hat.
Und es ist ja wirklich ein großer Schatz, den ältere Menschen haben. Also nicht nur Erfahrungsschatz, was sie im Leben alles gemacht haben, sondern auch Wissen, Know-how, Expertise.
Mhm.
Das erinnert mich jetzt an den tollen Beitrag, das Interview, was Isolde diesen Monat geführt hat, mit Elke Schilling.
Ja.
Das ist die Gründerin vom Verein Silbernetz. Mhm. Kennst du den?
Ich habe schon davon gehört, aber erzähl mir doch mehr darüber.
Ja, also das ist ein echt spannender Verein. Da geht es nämlich genau darum, älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder in Kontakt zu kommen mit anderen. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, Einsamkeit ist ein großes Thema, gerade im Alter. Also junge Leute können auch einsam sein, logisch. Aber die haben vielleicht noch andere Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Mhm. Ältere Menschen sind einfach viel eingeschränkter, haben wir ja gerade schon gesagt. Und was Silbernetz macht, ist, dass sie eine Hotline eingerichtet haben, wo ältere Menschen anrufen können. Mittlerweile ist es auf 20 Minuten beschränkt, leider, weil es wirklich, wirklich großen Andrang gibt. Und auf der anderen Seite sitzen dann Menschen, die sich mit diesen älteren Leuten unterhalten.
Mhm, ja. Ist ja spannend.
Es gibt noch die zweite Stufe, wenn man merkt, da ist jetzt ganz viel Bedarf da bei jemandem, dass da so eine Freundschaft sich draus entwickelt. Da wird dann eine Person einmal in der Woche angerufen von jemand anderem. Mhm. Oft ist es auch ähnlich vom Alter, ähnlich vom Erfahrungsschatz. Und da sollen sich im besten Fall Freundschaften draus bilden.
Also das heißt, der am anderen oder die am anderen Ende der Leitung, das ist auch ein älterer Mensch, aber auch ein älterer Mensch?
Ja, oft sind, ja, also ich glaube, das ist sehr gemischt, aber meistens sind es auch ältere Menschen, die das machen. Also, weil die haben wahrscheinlich dann auch mehr so das Gefühl dafür, dass es notwendig ist. Und was die auch noch machen, ist die Silberinfo. Also, die geben Infos an ältere Leute zum Thema, wo kann ich mich denn bilden, wo kann ich mich denn beteiligen? Und zwar vor Ort, bei denen vor Ort. Und auch zum Thema Pflege und Versorgung. Also, das ist wirklich ein ziemlich umfangreiches Angebot, was die da machen. Und das ist deutschlandweit. Ja, und die Elke Schilling sagt eben auch, dass es einfach so wichtig ist, dass diese ganzen Leute, also diese Boomer-Generation, die jetzt nach und nach in Ruhestand geschickt wird.
Boomer-Generation ist so, ich würde jetzt mal sagen, 1960 bis 85, so ganz grob, oder?
Nein, also 85, da kommt ja noch die Generation X dazwischen.
Ach so, geil.
Also das sind die jetzt so in Rente gehen. Das kann man jetzt ungefähr so sagen.
Also eher so nach dem Zweiten Weltkrieg bis dann irgendwie in die 70er Jahre. Okay.
70er vielleicht, genau. Okay. Und und das eigentlich, das ist ja ein riesiges Potenzial ist, was diese Leute haben an Erfahrung und an Wissen. Das sind die bestausgebildetste Generation gerade in Deutschland. Und die werden in Rente geschickt und dann wird gesagt, okay, wir wollen nichts mehr von euch wissen, ihr seid uns egal. Und das ist ein Riesenfehler, sagt sie, weil es eben so viel Potenzial gibt und weil die Leute auch Ideen haben für Probleme, die wir jetzt aktuell haben, um die zu lösen. Und und jetzt aktuell hat Silbernetz das Problem, dass diese Hotline, also das ist eine kostenlose Hotline, 0800er Nummern, dass das in Gefahr ist, dass diese Hotline nicht weiter bestehen kann, weil diese 0800er Nummern immer teurer werden im Unterhalt. Also das sind Nummern, die werden zur Verfügung gestellt für Organisationen, NGOs und so weiter, aber es wird halt immer teurer und die Bundesländer unterstützen da auch nicht wirklich. Deswegen hat Elke Schilling jetzt auch tatsächlich einen Hilferuf rausgeschickt. Man soll Silbernetz unterstützen. Sie hat eine Petition gestartet.
Und wie kann man
das
machen? Genau, war jetzt meine Frage.
Genau, sie hat eine Petition gestartet. Die kann man unterschreiben. Die möchte sie dann auch übergeben an die Bundesregierung und sagen, diese Nummern sollen so günstig wie möglich zur Verfügung gestellt werden, diesen NGOs. Weil Silbernetz hat in den Jahren seit der Gründung, gibt es seit 2018, seit 6 Jahren, gab es da 560.000 Anrufe.
Wow.
Ja, also es ist wirklich, die Nachfrage ist riesig und sie ist
also
da.
Also wenn jetzt nur jeder zweimal anruft, dann sind es trotzdem, keine Ahnung, 250.000 Menschen, die da Hilfe bekommen und Ansprache.
Genau, und man merkt auch, der Bedarf ist ja da. Und sie sagt, die älteren Leute sind quasi eine Randgruppe, die in Deutschland eigentlich viel zu wenig Beachtung bekommt.
Ja.
Und die aber riesiges Potenzial hat und irgendwie für unsere Gesellschaft so wichtig ist. Genau, also
da fällt mir sofort dieser Spruch ein, jeder will alt werden, aber niemand will alt sein.
Richtig.
Und sich auch damit auseinandersetzen, ja.
Genau, wir wollen lange leben, aber wir wollen nicht alt sein dabei.
Genau.
Ja, da kommen wir wieder auf das Buch zu sprechen. Man muss es einfach annehmen, ne? Irgendwann. Ja. Du kannst nicht dagegen ankämpfen. Ja, genau. Also wir packen das in die Shownotes.
Ja, unbedingt.
Ne? Die Petition, also gerne unterschreiben, wenn euch jetzt dieses Thema irgendwie angesprochen habt und ihr denkt, da sollte auf jeden Fall was gemacht werden. Oder auch Silbernetz unterstützen, nehmen natürlich auch Spenden an. Oder auch gerne ehrenamtlich dort mitarbeiten. Also es gibt viel, viel, wo man sich da engagieren kann.
Toll. Und jetzt komme ich zum dritten Beitrag, den wir in den letzten Wochen zum Thema Altern oder Altwerden hatten, der das wieder von einer anderen Perspektive beleuchtet. Und zwar haben wir unsere Gastautorin, die Franzi, und die hat auch einen Beitrag zum Thema Altern geschrieben.
Ja, worum ging es denn in ihrem Beitrag?
Sie hat es aus so einer ganz persönlichen Perspektive beleuchtet. Mhm. Sie ist ja systemischer Coach und schaut sich auch so Themen und Probleme dann aus ihrer beruflichen Sicht auch an. Und reingekommen in das Thema ist sie bei einem Selbstbehauptungskurs, den sie gegeben hat für ältere Damen. Die waren zwischen 56 und 87. Und da war sie einfach so ganz hin und weg von der Kraft und Energie, die die noch mitgebracht haben.
Ja.
Und von dem Potenzial, das die auch noch haben und das die auch immer noch ausschöpfen. Also die älteste Teilnehmerin, die hat ja dann wohl erzählt, ihre Tochter ist nach Dänemark ausgewandert und sie lernt jetzt auch schon ganz fleißig Dänisch.
Ah, super.
Und sie spielt mit dem Gedanken, auch nach Dänemark auszuwandern.
Wow.
Mit 87.
Toll.
Genau.
Wahnsinn. Okay. Also, aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, lebenslanges Lernen. Komme ich immer wieder mit in Kontakt irgendwie, weil ich mir manchmal auch so denke, ach, da bin ich jetzt schon zu alt dafür, das zu machen. Nö, eigentlich gar nicht. Ich finde, man ist eigentlich nie zu alt für irgendwas.
Das stimmt, oder? Genau. Und die Frage ist auch immer, ab wann ist man denn alt? Also ein anderes Beispiel, das sie noch gebracht hat, das ich auch so lustig fand, die 94-jährige Oma ihrer Freundin meinte letztens, jetzt werde ich aber wirklich langsam alt. Also es ist einfach eine Frage der Perspektive.
Ja, und ich glaube auch, wie man selbst sich sieht und wie man damit umgeht. Und ja, also ein Beispiel von mir. Ich bin ja dieses Jahr 40 geworden. Oh Gott, jetzt sage ich es ganz öffentlich hier im Podcast. Ist egal. Nein, ich stehe dazu. Aber ich habe zu meinem 40. Geburtstag ein Skateboard geschenkt bekommen. Und ich bin noch nie Skateboard gefahren früher. Und ich habe es jetzt schon ausprobiert und es ist cool. Und es macht Spaß.
Ja.
Und ich fühle mich eigentlich noch nicht so alt dafür.
Ja, und das ist ja auch das, was die Franzi schreibt, dass man im Alter eben auch mehr Potenzial hat, weil man mehr Lebenserfahrung hat, weil man auf mehr Sachen zurückgreifen kann. Vielleicht bist du sogar jetzt sicherer auf deinem Skateboard, weil du vielleicht nicht mehr ganz so kopflos lossaust, wie du als 20-Jährige das gemacht hättest.
Vielleicht, ja.
Genau.
Und außerdem ist es mir egal, ob andere mich uncool oder cool finden auf dem Skateboard. Also das Selbstbewusstsein steigt tatsächlich auch, ja, zumindest in den mittleren Jahren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt älter werde, vielleicht ändert sich das auch wieder.
Ja, und einen ganz tollen Punkt, den die Franzi noch gebracht hat, war, das finde ich wirklich bemerkenswert, egal wie man sich fühlt, aber alt werden oder altern ist immer eine Alternative zum jungen Sterben. Also es ist ein Geschenk für jeden von uns, dass er noch den nächsten Tag erleben darf. Und das, finde ich, sollten wir immer im Kopf behalten.
Ja, Gerda, wir sind jetzt am Schluss unserer Sendung angekommen. Ich bin total froh. Wir haben die 13. Folge überstanden, ohne dass es einen Crash gab oder irgendwas Schlimmes passiert ist.
Und wir sind auch nur eine halbe Stunde älter geworden.
Genau. Ja, also ich würde sagen, wir beenden diese Folge mit einem Hoch auf das Altern und folgt uns gerne auf allen Kanälen, wo ihr könnt. Wir freuen uns darüber. Wir brauchen auch Unterstützung, wie alle, die irgendwas Gemeinnütziges tun. Und dann hören wir uns einfach nächsten Monat wieder mit ganz vielen neuen Themen.
Genau, und wenn ihr noch eine Idee habt zu einem Thema, über das wir berichten sollen, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf alle Zuschriften. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.